Zweiten Korintherbrief bekommen wir einen Einblick, tiefen Einblick in das Herzen von Paulus als Diener. Sein Herz für die, denen er gedient hat. Und die haben ihn nicht immer gut behandelt, diese Menschen. Und es gab solch eine Fraktion in Korinth, das wissen wir, die gesagt haben, den Brief, den Paulus zuvor schreiben musste, den ersten Korintherbrief, wo er vieles zurechtweisen musste, die haben ihm das übel genommen. Und die haben den Paulus abgelehnt. Und diesen Brief abgelehnt. Und die haben falsche Vorwürfe gegen den Paulus aufgestellt. Haben versucht, die Gemeinde gegen ihn zu beeinflussen. Auch seine Fähigkeit, der Gemeinde zu dienen, in Frage zu stellen. Haben behauptet, der Paulus ist auch nicht anders als all diese falschen Lehrer, die aus Selbstsucht im Dienst sind. Nicht um zu geben, sondern um zu bekommen. Hey, wenn du gesegnet werden willst, dann schick mir dein Geld. So nach dem Motto. Einer von denen, die nicht da sind, um zu dienen, sondern um bedient zu werden. Die allen irgendwie was vormachen. Und das ist absurd im Fall von Paulus. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Paulus trägt die Narben an seinem Leib für seine selbstlose Hingabe an Gott und auch an die Christen, denen er gedient hat, der Gemeinde. Und doch wird er hier kritisiert von einigen. Und das tut am meisten weh, wenn Freunde das tun. Wenn uns jemand, den wir lieb haben, wenn uns der das Hackel ins Kreuz wirft, sozusagen. Und Paulus wird sich heute verteidigen gegen diese Anschuldigungen gegen seine Person. Und dann in den ganzen nächsten Kapiteln, die dann kommen, wird er uns im Detail seinen Dienst und seine Botschaft darlegen. Und das ist wirklich ein Segen für uns. Wir bekommen hier einen Einblick in sein Herz. Wichtige Einsichten auch für uns als Diener Gottes, weil dazu sind wir alle berufen. Vers 12. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Ich habe ein gutes Gewissen vor Gott, sagt Paulus. Ich und meine Mitarbeiter, wir haben euch nichts vorgemacht. Wir haben ehrlich gelebt, mit reinen Motiven. Im Kapitel 4, im Vers 2, wird er schreiben, wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 23, im Vers 1, da konnte Paulus zu dem Hohen Rat sagen, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 24, weil Paulus diese ewige Perspektive hatte, weil er geglaubt hat, dass es eine Beurteilung geben wird unseres Lebens nach unserem Tod, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird, da hat er gesagt, darum übe ich mich auch alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Reines Gewissen vor Gott zu haben, das ist ein großer Segen. Und das gibt uns großen Frieden und große Freiheit, Zuversicht vor Gott. Paulus sagt hier, wir haben nicht irgendwelche fleischlichen, weltlichen Methoden und Tricks angewandt, als wir bei euch das Evangelium gepredigt haben. Wir haben uns nicht auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Weisheit, auf menschliche Anstrengung verlassen, sondern wir haben aus der Gnade Gottes gelebt. Wir haben euch mit einfachen und mit klaren Worten die gute Nachricht verkündigt. Und wir haben auf ihn vertraut, weil er ist stark in unserer Schwachheit. Wir erinnern uns an den ersten Korintherbrief, Kapitel 2, wo Paulus sagt, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Vers 13, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr bis ans Ende erkennen werdet. Wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Wir meinen es ernst, was wir schreiben. Wir versuchen nicht, zwischen den Zeilen irgendwas anderes zu kommunizieren. Die Hoffnung für alle übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Sagt, auch unsere Briefe wollen nichts anderes sagen, als was ihr schwarz auf weiß lesen könnt. Wir haben dabei keine Hintergedanken. Dann sagt er weiter, wie auch ihr uns zum Teil erkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus. Ich hoffe, dass auch ihr erkennt, dass wir alle dankbar sein dürfen für die Beziehung, die Gott uns geschenkt hat. Dieser Vers ist ein bisschen schwierig zu verstehen im Elberfelder Deutsch. Hoffnung für alle übersetzt es folgendermaßen, sagt, ich hoffe, dass ihr einmal alle begreift, was einige von euch auch schon jetzt verstanden haben. Sie wissen nämlich, dass ihr auf uns stolz sein könnt, genauso wie wir auf euch, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Paulus hat alles aus der ewigen Perspektive gesehen. Selbst wenn es mühsam war, wo er gerade durchging, selbst wenn er angefeindet wurde und missverstanden wurde, er wusste, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er belohnt werden für seinen Dienst an den Korinthern, für diese Menschen, die er zu Jesus geführt hat. Manchmal lesen wir diesen, gerade den ersten Korintherbrief vor allem, aber auch den zweiten, und wir denken uns, wie konnte der Paulus diese frustrierenden und fleischlichen, selbstsüchtigen Menschen ertragen in dieser Gemeinde? Andere hätten schon längst das Handtuch geworfen. Hätten gesagt, ich tue mir das nicht länger an. Die können wir mal alle den Buckel runterrutschen. Aber Paulus, sein Dienst war primär für den Herrn. Nicht um Ansehen bei den Menschen zu bekommen. Nicht um Dank von den Menschen zu haben. Und es ist so wichtig, dass alles, was wir tun, für ihn tun, mit ewiger Perspektive. Weil dann werden wir nicht ausbrennen. Und dann werden wir nicht lieblos werden, selbst wenn wir angefeindet werden und missverstanden werden von den Menschen, denen wir dienen. Die Wahrheit ist, Menschen werden uns dann und wann enttäuschen, aber Gott wird uns nie enttäuschen. Paulus hat gesagt, wir leben aus Gottes Gnade, nicht aus eigener Energie, aus menschlicher Motivation. Und wir leben für ihn. Das heißt auch, wir erwarten unseren Lohn von ihm und nicht von Menschen. Menschen sind nicht immer dankbar für den Dienst, den wir an ihnen tun. Besonders wenn wir zurechtweisen müssen und konfrontieren müssen, wie der Paulus das tun musste im ersten Korintherbrief in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich erinnere mich, als ich von Jordanien zurückgeflogen bin, Film, der da im Flugzeug lief. Ich weiß überhaupt nicht, wie der heißt. Ich bin nicht so der Kinofreak eigentlich, aber es war so ein Film, wo es darum ging, die Eltern von so ein paar Kindern sind gestorben und dann hat die Schwester die Aufgabe übernommen, die Kinder zu erziehen und halt dadurch alle Höhen und Tiefen. Und da war diese eine Situation, wo die älteste Tochter, amerikanischer Film natürlich, wo die älteste Tochter Schulabschluss hatte, und da gibt es ja in Amerika immer so diesen großen letzten Abschlussball, und das ist halt eine Riesenfehde, das ist eine Riesensache. Und auf jeden Fall bei diesem Ball oder nach diesem Ball ist sie durchgebrannt mit ihrem Freund, und er hat irgendwo so ein Motelzimmer gemietet, um da die Nacht mit diesem Mädel zu verbringen. Und diese Schwester, der diese Kinder anvertraut wurden, und die andere Schwester, die sind dann so auf die Suche gegangen, wo das Mädel ist, um die da wieder rauszuholen. Und sie haben auch das Hotel gefunden und haben es geschafft, da reinzugehen. Und dann war halt irgendwie so eine ziemlich wilde Szene, wo die gesagt hat, hey, du hast 10 Sekunden, um hier rauszugehen. Und dann war so diese Konfrontation. Und okay, sie haben das Mädel aus dieser brenzligen Situation rausgeholt, aber die war stinksauer natürlich und hat gesagt, ich hasse dich. Du hast mein ganzes Leben versaut. Manchmal ist es so, wenn wir konfrontieren müssen. Aber wisst ihr was? Gerade als Eltern, wir sind nicht dazu berufen, der beste Kumpel zu sein, der Kinder, oder den Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen, sondern die Kinder zu erziehen, Eltern zu sein. Gerade als Christen. Der Herr sagt uns, wir sollen unsere Kinder erziehen in der Furcht des Herrn. Und erziehen heißt, auf dem richtigen Weg leiden. Also unsere Konfrontation, gerade dieser Teil von unserem Dienst, wird nicht immer angenommen, wird nicht immer verstanden. Machen uns nicht immer beliebt damit. Und das ist auch der Teil am Dienst, der uns am wenigsten Spaß macht. Ich weiß nicht, wer von euch gern konfrontiert. Ich nicht. Mach lieber was anderes. Ich bin lieber beliebt und der, der über Gnade redet und Gottes Liebe. Das gehört auch dazu. Und wir sollen in Liebe konfrontieren, aber es ist ein Teil davon. Und das ist dieser Teil des Dienstes, wo wir die Tendenz haben, das wegzuschieben und lieber mal wegzuschauen. Aber der Paulus, der hat es durchgezogen und der Paulus ermutigt auch seine beiden Jünger, den Timotheus und den Titus, es ihm nachzumachen. Schreibt an Timotheus im 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, steh bereit zur gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut, in Demut, mit Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Ertrage das Leid, was kommt. Die Ablehnung vielleicht, weil du treu bist, weil du auch im Ermahnen treu bist. Vollbringe deinen Dienst. An Titus schreibt der Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst sein Eigentumsvolk reinige, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Also, ich denke, der Herr möchte uns ermutigen, dass wir nicht davonlaufen vor unangenehmen Dingen, unangenehmen Situationen, die notwendig sind. Schreibt hier weiter im Vers 15. Und in diesem Vertrauen, in dem Vertrauen darauf, dass ihr erkennt, wie wertvoll die Beziehung ist, die Gott uns geschenkt hat. In diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen. Also wollte eigentlich einen Umweg machen und von Ephesus mit dem Schiff direkt rüber zu fahren nach Korinth und dann erst hoch zu reisen nach Mazedonien. Und dann wieder zurück. Und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden. Also wollt ihr wieder auf dem Rückweg auch vorbeischauen, um diese Kollekte einzusammeln, die er gesammelt hat für die bedürftigen Heiligen in Judäa, wie wir im 1. Korintherbrief gelesen haben. Und so wollt ihr zweimal vorbeikommen. Manche glauben jetzt, dass er diesen ersten Besuch gemacht hat und dass es da wieder große Konfrontation gegeben hat und große Auseinandersetzung, dass viel Traurigkeit verursacht worden ist und dass Paulus dann den zweiten Besuch ein bisschen verschoben hat, um zu schonen, wie wir noch sehen werden, um den Korinthern Raum zur Umkehr zu geben, dass es nicht wieder so eine traurige Angelegenheit wird, wenn er sie zum zweiten Mal besucht. Andere glauben, dass Paulus diesen Plan, nach Ephesus über Korinth zu reisen, dass er diesen Plan in dem allerersten Brief, den er geschrieben hat, erinnert euch, der 1. Korintherbrief ist in Wirklichkeit der 2. Korintherbrief, er hat schon vorher einen Brief geschrieben, aber andere glauben, dass er eben in diesem ersten Brief, den er geschrieben hat, schon seine Reisepläne hier offenbart hat. Hey, ich will zuerst zu euch kommen, dann nach Mazedonien hoch und am Rückweg wieder bei euch vorbei. Und dass er diese erste Reise hier über Korinth nach Mazedonien hinaufzureisen, dass er das verschoben hat. Nehmen dann 1. Korintherbrief 16, Verse 5 bis 9. Das wäre dann der geänderte Plan. Da sagt der Paulus, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Also nicht über euch nach Mazedonien hoch, sondern ich ändere die Route, fahre zuerst nach Mazedonien und dann in den Süden hinunter von Griechenland zu euch. Denn Mazedonien durchziehe ich nur, schreibt er dort im 1. Korinther 16, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also wie immer das war, auf jeden Fall gab es einige in Korinth, die gesagt haben, der Paulus, der macht leere Versprechungen. Der ist unzuverlässig. Der hält nicht sein Wort. Einige haben sogar gesagt, der Paulus, der ist zu feig, um zu uns zu kommen. Der hat nur ein großes Maul, wo er uns zurechtweist über diese Spaltungen, die es da in der Gemeinde gibt, diese Unzucht, diese Lieblosigkeit, von der wir im 1. Korintherbrief gelesen haben. Aber der Paulus hat nicht den Mut, uns direkt ins Angesicht zu konfrontieren. Den hat der Paulus schon im 1. Korinther 4 geantwortet, hat gesagt, einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Vers 17, habe ich nun, indem ich mir dieses vornehme, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das auch nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja-Ja und das Nein-Nein gleichzeitig wären? Das war der Vorwurf. Der Paulus, der steht nicht zu seinem Wort. Der sagt das eine, aber tut das andere. Dabei war der Paulus ja schon unterwegs zu ihnen. Nicht auf der Route, die er ursprünglich geplant hatte, weil Gott andere Pläne hatte, hat in Ephesus noch mehr vor mit ihm und weil Paulus den Korinthern auch noch etwas mehr Zeit geben wollte, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber er war unterwegs. Er hat sein Wort gehalten, er hat ernst gemeint, was er gesagt hat. Es waren nicht irgendwie fleischliche, selbstsüchtige Motive, die Paulus dazu gebracht haben, seinen Plan zu ändern, sondern weil er überzeugt war, dass es besser war für die Korinther. Es war zu ihrem Wohl. Sieh, der Paulus hat nicht an sich selbst gedacht, wie die Korinther ihm vorgeworfen haben, sondern er hat an sie gedacht. Dass das Beste für sie ist. Ich kann dem Paulus das schwer vorwerfen, dass er unzuverlässig war, dass er leere Versprechungen gemacht hat, dass er irgendwie falsche Motive hatte. Mich ermutigt diese Situation auch. Manchmal machen wir Pläne, wo wir glauben, das ist vom Herrn und dann kommt alles doch anders. Und mich ermutigt es, ich bin froh, dass auch dem Paulus sowas passiert. Und Paulus kann man sicher nicht vorwerfen, dass er nicht ernsthaft war. Vers 18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Das so soll es sein. Gott zur Ehre durch uns. Gott ist uns gegenüber nicht irgendwie schwankend oder wankelmütig. Gott sitzt nicht im Himmel mit irgendeinem Gänseblümchen und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Sondern er hat uns in Jesus ein bedingungsloses Ja gegeben. Denkt nur an Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Sohn für uns gegeben hat. Wir brauchen nicht unsicher sein. Wir können sicher sein in unserer Beziehung zu Gott in Jesus Christus. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Das, so soll es sein. Schlag mal kurz auf den Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 16. Da ist es dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Ihm, Christus, gelten alle Verheißungen Gottes. Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Vers 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit das Gesetz. Das Gesetz, sagt der Paulus hier, ist keine Konkurrenz zu Gottes Verheißungen aus Glauben in Christus. Dann sagt er weiter dort in Galater 3, Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Im Alten Testament war es folgendermaßen mit Gottes Segen. Da gab es folgende Bedingung. Lies euch vor aus 5. Mose, Kapitel 11, wo Gott dem Volk das vorlegt, den Segen und den Fluch. Er sagt, wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann wird der Herr alle diese Nationen vor euch vertreiben. Und ihr werdet Nationen vertreiben größer und stärker als ihr. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, wird euch gehören, von der Wüste und dem Libanon und vom Strom, dem Euphrat an, bis an das westliche Meer wird euer Gebiet sein. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Schrecken vor euch und Furcht wird euch vor euch wird der Herr, euer Gott, auf das ganze Land legen, das ihr betreten werdet, wie er zu euch geredet hat. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die wir euch heute gebieten, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Also, das war das Alte Testament. Ihr werdet gesegnet, wenn ihr das ganze Gesetz bis ins kleinste Detail haltet. Wenn ihr Gott immer liebt, wenn ihr immer das tut, was er euch sagt, dann werdet ihr gesegnet werden. Und wenn nicht, wenn ihr das nicht tut, dann wird der Fluch über euch kommen. Wir kennen die Geschichte. Israel hat es nicht gehalten, das Gesetz. Und sie sind zerstreut worden aus dem Land. Der Fluch ist über sie gekommen, der da ausgesprochen war. Und wisst ihr was? Kein einziger von uns hat das Gesetz gehalten. Wir haben es auch nicht geschafft. Deswegen heißt hier im Galaterbrief, dass alle unter die Sünde eingeschlossen wurden. Auf uns allein gestellt, aus unseren eigenen Werken, die Belohnung für unsere eigene Anstrengung, da können wir nur Fluch erwarten, keinen Segen. Wir waren nicht gut genug. Deswegen heißt hier also, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz soll uns zu Jesus treiben. Wir sagen, wann ich mag's nicht. Ich brauche einen Retter. Jemand, der außerhalb von mir ist. Das heißt dann weiter, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wer war der, der Gott ohne Ausnahme immer geliebt hat? Wer hat das Gesetz perfekt erfüllt? Wer hat immer den Willen des Vaters getan? Die Antwort ist nur einer. Und das ist Jesus. Johannes 8, Vers 29, da hat Jesus gesagt, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und als Jesus getauft wurde, der Heilige Geist in Form einer Taube sichtbar auf ihn herabstieg, da hat der Vater gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das heißt, wer hat die ganzen Verheißungen Gottes verdient? Wer hat den Segen Gottes verdient? Nur einer. Und das ist Jesus. Und er hat nicht nur die Verheißungen und den Segen Gottes verdient durch sein Leben, sondern er hat auch den Fluch des Gesetzes, der auf allen Ungehorsamen, das heißt auf allen Unvollkommenen lag, Alle das, was uns verdammt, er hat es aufgesogen und hat es bezahlt und hinweggetan am Kreuz. Das heißt hier weiter im Galaterbrief, ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wenn wir das Werk Jesu für uns im Glauben in Anspruch nehmen, wenn wir uns ihm als Sünder anvertrauen und uns mit ihm identifizieren, dann gilt unsere Schuld als bezahlt. Dann werden wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel. Werden wir geistlich gesehen in ihn versetzt. Wir werden eins gemacht mit ihm. Und als solche sind wir Miterben mit Christus von all diesem Segen, von all diesen Verheißungen, die Gott für uns hat. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Einer erbt den Segen, aber wir sind in ihm. Wir sind eins gemacht mit ihm. Und deswegen behandelt Gott uns so wie ihn. So wie es eigentlich nur er verdient hat. Und er segnet uns nicht wegen dem, was wir tun. Nicht wegen dem, wer wir sind, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Wegen dem, wer er ist. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du in Jesus bist, dann darfst du jeden Morgen aufstehen und darfst erwarten, dass Gott dich segnen wird. Und darfst Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Denn er sagt dir hier, in Jesus hast du das Ja und das Amen zu all seinen Verheißungen. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Seht ihr, zur Ehre durch uns. Er will seine Verheißungen durch uns erfüllen. Der Vater hat schlicht und einfach Freude dran, uns zu segnen. Und es beinhaltet auch ein siegreiches, ein heiliges, das heißt ein heiles Leben unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Ja, wir sind gerettet durch Glauben an Jesus, auch gesegnet durch Glauben an Jesus, weil wir uns eins gemacht haben mit ihm, nicht wegen unserer Werke oder irgendwelchen guten Taten. Aber wenn wir in Einheit sind mit ihm und in Einheit mit ihm leben, dann wird uns das auch prägen. Und das wird Frucht bringen in unserem Leben, gute Taten, und wir werden ihm ähnlich werden. Das ist eine Folge unserer Beziehung mit ihm. Und auch das bringt dann Gott wieder Ehre. Zurück zu 1. Korinther. 2. Korinther, Entschuldigung. 2. Korinther, Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Gott salbt uns, er beruft uns, er rüstet uns zu, er versiegelt uns. Das Siegel war was, was Besitz angezeigt hat. Na, wenn du in der damaligen Welt ein Päckchen verschickt hast, sagen wir von Korinth nach Rom, dann hast du einen Siegelring genommen, Wachs drauf gemacht und hast ein Siegel da reingedrückt. Das hat der Besitz angezeigt. Das hat angezeigt, okay, das Backerl, das gehört dem Günther. Sagen wir mal so, das kommt vom Günther. Das gehört ihm. War natürlich auch mit Autorität verbunden. Hey, das steht unter meinem Schutz, da ist mein Siegel drauf. Das ist, was Gott mit uns gemacht hat. Wir gehören ihm, wir stehen unter seiner Autorität, unter seinem Schutz. Wer uns anfassen will, der bekommt es mit Gott zu tun. Seien das irgendwelche Menschen, seien das Dämonen, sei das Satan selbst. Wir stehen unter seinem Schutz, wir sind versiegelt von ihm. Im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Da ist es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. So wie es hier heißt, wir wurden versiegelt und das Unterpfand des Geistes ist in unsere Herzen gegeben. Unterpfand oder Anzahlung, auch das ist der Heilige Geist für uns. Was ist eine Anzahlung? Was bedeutet das? Nimm an, du kaufst ein Auto. Sagst, okay, ich will das Auto, hier ist eine Anzahlung. Damit drückst du aus, ich meine das ernst. Ich werde wieder zurückkommen, um den Deal, den Kauf zu vollenden. Ich meine es ernst, ich werde es vollenden. Heiliger Geist ist Gottes Anzahlung auf unsere Erlösung. Jetzt ist unsere Seele, unser Geist erlöst, aber wir leben noch in einem unerlösten Leib. Wir haben noch immer diese sündige Natur, was die Bibel das Fleisch nennt. Aber wir haben diese Verheißung, dass eines Tages, wenn Gott uns zu sich holt, dass wir verwandelt werden. Und dann wird unsere Erlösung vollendet werden, wenn auch unser Leib erlöst wird. Als der Heilige Geist in uns ist, so ein Zeichen wie ein Verlobungsring. Das bedeutet, ja, der Bräutigam wird den Deal vollenden. Der Bräutigam, der wird uns zu sich holen. Der meint es ernst. Der meint es gut mit uns. Er wird die Erlösung, er wird dieses gute Werk, was er in uns begonnen hat, das wird er auch vollenden. Römerbrief Kapitel 8 heißt es, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen, in perfekter Gemeinschaft mit ihm, in einer perfekten, herrlichen Umwelt, in einem perfekten, verherrlichten Zustand. Gott wird das gute Werk, was in uns begonnen hat, vollenden. Also was der Paulus hier den Korinthern sagt, die ihn als unvertrauenswürdig hinstellen wollten, die ihn kritisiert haben. Er sagt ihnen, hey, wartet mal. Denkt hier mal einen Moment nach. Gott ist absolut vertrauenswürdig und verlässlich. Seine Verheißungen in Jesus, die sind Ja und die sind Amen. Und hier sind wir. Wir sind seine auserwählten Werkzeuge. Wir sind die Apostel, die Botschafter, um diese Botschaft von Gottes Ja und Amen in Jesus zu verkündigen. Wir opfern unser ganzes Leben dafür auf. Wir sind befestigt mit euch in Christus. Wir sind gesalbt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ihr beschuldigt uns, dass wir falsche, unzuverlässige Lügner sind. Nur weil sich ein Plan ein bisschen geändert hat. Eine verrückte Anschuldigung. Wenn ihr schon nicht uns vertraut, dann solltet ihr wenigstens Gott vertrauen, dass er fähig ist, uns zu euch zu bringen, wenn das sein Plan ist. Dass er unser Herz ändern kann, selbst wenn wir nicht zu euch kommen wollten. Vers 23. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Das ist der Grund. Das ist meine Motivation, sagt Paulus, später nach Korinth zu kommen, als ich ursprünglich geplant habe, weil ich euch schonen will. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Das war in Paulus sein Herz. Er hat sie nicht zurechtgewiesen und korrigiert, weil er das Böse mit ihnen meint. Und er sagt ihnen hier, wir wollen nicht über euch herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Wir können Glauben von euch nicht verlangen. Wir können euch das nicht befehlen, Jesus nachzufolgen. Wir können nicht über euch herrschen. Wir wollen auch nicht über euch herrschen. Dass ihr diese Dinge tut, wo wir euch korrigieren. Wollen es nicht, dass ihr das tut, weil wir euch das sagen, weil wir irgendwelche menschlichen Regeln aufstellen, sondern weil Gott es euch sagt in seinem Wort, es geht um eure Beziehung mit ihm. Was wir sind Mitarbeiter Gottes an eurer Freude. Wir kommen euch zur Seite, um euch zu helfen. Euch zu helfen, Gottes Willen zu tun. Und das Resultat davon ist immer Freude, wenn wir Gottes Willen tun. Und wenn wir euch korrigieren nach Gottes Wort, ist es nicht um uns aufzuspielen, sondern um euch zu segnen. Nicht um unseretwillen wieder, sondern es ist um euretwillen. Kapitel 2, Vers 1. Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Denn wenn ich traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Persönlicher Besuch zu diesem Zeitpunkt hätte uns allen nur weiteren Kummer bereitet, weil ich hätte euch zurechtweisen müssen. Und wenn ich euch immer nur zurechtweise, dann sind wir am Ende alle traurig. Und deshalb schien es mir besser, diese Zurechtweisung in einen Brief zu schreiben, bevor ich zu euch komme, dass ihr Zeit habt, Buße zu tun, diese Dinge in Ordnung zu bringen, sodass wir dann, wenn ich komme, aneinander Freude haben können. Und ich vertraue darauf, dass ihr mir eine Freude machen wollt und mir nicht Kummer bereiten wollt, sagt der Paulus. Vers 4, denn aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Das war in Paulus sein Herz. Wieder hat nicht zurechtgewiesen und korrigiert, weil er das Böse mit ihnen gemeint hat, weil er irgendwie ein Sadist war, weil es ihm Freude gemacht hat, sie traurig zu machen, weil er sie irgendwie runterputzen wollte, sondern weil er sie geliebt hat. Weil er betrübt war über ihr Leben in Sünde, weil er besorgt war um sie. Wir sind nicht sicher, ob dieser Brief, den er hier anspricht, ob das einen anderen Brief meint oder den ersten Korintherbrief. Na, manche schreiben, er hat dann noch einen Brief geschrieben zwischen ersten und zweiten Korintherbrief. Ich werde jetzt mal davon ausgehen, dass er vom ersten Korintherbrief hier spricht. Aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb ich mit vielen Tränen. Musste irgendwer von euch schon mal jemand anderen zurechtweisen? Vielleicht den Sohn oder die Tochter als Vater oder Mutter oder einen Untergebenen als Vorgesetzter oder einen Bruder oder Schwester als liebender Bruder und Schwester? Ich hoffe, jeder von euch musste das schon mal. Das ist Teil unserer Fürsorge füreinander. Aber erinnert euch, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Paulus sagt, in Furcht und Zittern. Scheint es uns unangenehm, diese Dinge zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Drangsal das für einen Paulus war, die Korinther zurechtzuweisen? Über diese Spaltungen, die dort in der Gemeinde waren, wo auch er einen Fanclub hatte? Wegen den Prozessen, die sie gegeneinander geführt haben, die Besäufnisse, die sie hatten beim Abendmahl, das Chaos im Gottesdienst, dieser Mann, der Sex hatte mit seiner Stiefmutter. Könnt ihr euch vorstellen, wie das war, diesen Brief zu schreiben? All diese Themen anzusprechen, da mit der Nadel in diese Wespennester da reinzustochern? Mann, was für ein bescheidener Job. Wer von euch hätte gerne den ersten Korintherbrief schreiben müssen? Aber seht hier auch, dass es ein Ausdruck von Liebe war. Wir denken oft, Liebe ist, ich habe dich ja so lieb. Und ich werde nie was sagen, was du nicht hören willst. Alles, was du tust, ist okay. Ich gehe Konflikten aus dem Weg. Aber Leute, das ist nicht Liebe, das ist Menschenfurcht. Das ist Selbstsucht, wenn wir es uns genau überlegen. Wenn du zusiehst, wie deine Tochter halbnackt auf irgendeine Party rennt, ohne was zu sagen, wenn du zusiehst, wie dein Sohn eine nichtchristliche Freundin aufreißt und du nicht eingreifst, wenn du zusiehst, wenn ein Bruder, eine Schwester sündigt und du schaust weg, dann ist es nicht Liebe. Das ist lieblos. Das ist selbstsüchtig, das ist Menschenfurcht, das ist Gleichgültigkeit. Das ist wie bei einem kleinen Kind, das mit einem scharfen Messer spielt. Und du würdest sagen, ach, das Kind mag sein Messer und wenn ich es ihm wegnehme, dann wird er weinen und er wird mich nicht verstehen und wird mich vielleicht nicht mögen. Und diesen Konflikt will ich mir nicht antun. Also mache ich die Tür zu und ich schaue weg. Und ja, während der Kleine sich verletzt und sich verstümmelt und verblutet, ist es Liebe? Es ist keine Liebe. Und genauso wissen wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dass Sünde uns immer verletzt, uns zerstört. Und wenn wir zusehen, wie ein Bruder, wie eine Schwester sich zerstört und wir wegsehen, wenn wir, um bei diesem Beispiel von diesem Film zu bleiben, wenn wir wissen, dass die Tochter ein Hotelzimmer gemietet hat, um mit ihrem Freund zu schlafen und wir nicht versuchen, sie da rauszuholen, dann ist es lieblos. Leute, Gleichgültigkeit im Angesicht davon, dass der andere sich wehtut und sich zerstört, das ist nicht Liebe, das ist grausam. Es ist unangenehm zu konfrontieren, aber das ist, was Jesus uns sagt. Jesus sagt, wir sind verantwortlich füreinander. Wir sind eine Familie. Wir sind verantwortlich. Schlag mit mir auf Matthäus 18. Da sagt Jesus das. Matthäus 18, Vers 15 werden wir beginnen zu lesen. Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, und er spricht nicht davon, dass einer hinfällt und es tut ihm leid und er bekennt es und er ist überführt und er sucht Vergebung, wenn es nötig ist. Er spricht hier von, wenn er sündigt, fortlaufende Handlung, wenn er bewusst in Sünde lebt. Oder er sündigt gegen dich und es ist ihm egal. Oder vielleicht ist er ein neuer Christ und es ist ihm noch gar nicht so wirklich bewusst, dass es falsch ist, was er hier tut. Aber Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Ich bin nicht gleichgültig, ich schaue nicht weg, ich tratsche auch nicht hinter seinem Rücken und sage, oh, hast du schon gehört, was der und der. Nee, sondern ich gehe zu ihm hin und ich rede mit ihm, demütig und im Geist der Liebe, mit Barmherzigkeit, das ist auch wichtig. Galater 6,1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst, einer Tage des anderen lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also ich versuche in Demut, in Liebe, den Bruder, die Schwester wieder auf den guten Weg zurückzubringen, auf den Weg des Heils. Und wenn er erstmal abblockt und irgendwie sauer ist, dass ich das anspreche, dann gib mir gleich auf. Probier es nochmal, wenn er sich beruhigt hat. Das heißt, und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, wenn er sagt, hey, das ist mir egal, ich weiß, das ist falsch, was ich tue, aber ich will nicht umkehren. Und meistens sagen sie Leute nicht so, sondern ein bisschen geistlicher, meistens sagen sie, ich kann nicht umkehren, aber ihr könnt das ruhig ersetzen. Wenn jemand sagt, ich kann nicht, heißt eigentlich, ich will nicht. Weil wenn wir Gottes Willen tun wollen, dann gibt uns Jesus immer die Kraft, das auch zu tun. Dann befähigt er uns dazu. Wenn er sagt, ich mag meine Sünde, das ist eigentlich kein Problem und überhaupt, das geht dich eigentlich überhaupt nichts an. Wenn er nicht bußfertig ist, wenn er ein hartes, abgestumpftes Herz hat gegenüber Gott, dann heißt es hier weiter, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus Zweier- oder Dreierzeugenmund jede Sache bestätigt werde. In der Bibel hat es immer zwei oder drei Zeugen gebraucht, um eine Sache zu bestätigen. Es konnte nicht einer den anderen irgendwie anklagen allein. Nimm noch andere mit dir. Wenn es eine Sache ist zwischen dir und deinem Bruder, wo der Konflikt ist, dann können die anderen auch vermitteln zwischen euch, dass hoffentlich Versöhnung stattfinden kann. Nimm andere mit. Und die können die Situation wieder beurteilen, natürlich nach Gottes Wort, nach der Bibel, das ist unser Maßstab. Und wenn auch sie zu dem Schluss kommen, hey, ja, das ist Sünde, das ist falsch, dann können sie das erklären aus der Schrift und können die Person wieder auffordern und doch bitte im Namen Jesu umzukehren. Sich nicht weiter selbst zu zerstören. Und wenn er umkehrt, dann können wir ihm beten und ihm helfen, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Aber wenn er unbußfertig bleibt, Vers 17. Das soll der Kreis nochmal erweitert werden, sage es der Gemeinde. Sollen die Ältesten der Gemeinde hinzugezogen werden und wenn es notwendig ist, die ganze Gemeinde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Dann unternimmt die Gemeinde als Gemeinschaft nochmal einen letzten Versuch, den Betreffenden zur Umkehr zu bewegen. Dass er einsieht, dass sein Handeln falsch ist, dass es Sünde ist, dass er sich damit selbst zerstört, sich selbst wehtut. Da wollen wir nicht zuschauen, da wollen wir ihn abhalten davon. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so seid ihr wie der Heide und der Zöllner. Wenn alles nichts hilft, wenn er nicht umkehren will, dann soll er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Letzte Stelle, die er mit mir aufschlagt, 1. Korinther 5. Ist dieser Fall in der Gemeinde in Korinth, wo dieser Mann mit seiner Stiefmutter geschlafen hat. Paulus schreibt hier, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen, selbst unter denen, die Jesus nicht kennen, nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen, war noch stolz drauf auf ihre Toleranz, und habt nicht etwa Leid getragen, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Ich habe euch in den Brief geschrieben, dieser erste Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt, denen, die Jesus nicht kennen, oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Hier, für dieses normal so zu leben. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der ein Bruder genannt wird, der sich als Christ bezeichnet, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Das sind alles Lebensstile hier. Bewusst hier in Sünde leben, mit einem solchen nicht mal zu essen. Essen hat immer Einheit und Gemeinschaft ausgedrückt. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also es wäre der letzte Schritt. Wenn einer wirklich nicht umkehren will, dann wird die Sache innerhalb der Gemeinde öffentlich gemacht. So und so steht unter Gemeindezucht wegen dem und dem. Und er wird aus der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Warum, sagt Jesus, soll es so sein? Erstens unter Gemeindewillen, Heiligkeit der Gemeinde, dem Zeugnis vor der Welt. Wer nicht wie ein Christ leben will, der soll sich auch nicht Christ nennen dürfen. Weil sonst schaut die Welt uns Gemeinde an und sagt, hey, ihr Christen, ihr predigt das eine und erlebt das andere. Ihr seid ja auch nicht anders als wir. Wir verlieren unser ganzes Zeugnis, wir sind immer Licht und Salz. Deswegen soll diese Trennung sein. Wenn einer nicht so leben will als Christ, dann soll er sich auch nicht so bezeichnen, soll auch nicht in die Gemeinde kommen und so tun als ob. Zweiter Punkt hier, es wäre ein schlechtes Vorbild für die Geschwister. Spricht hier von Sauerteig, der Paulus. Sünde ist wie ein Krebsgeschwür. Es verbreitet sich. Wenn es toleriert wird, dann wird es noch andere verletzen. Und wie ein guter Chirurg diesen Krebs entfernen muss aus dem Leib, damit der Leib gesund ist, so müssen auch wir das tun mit Leuten, die wirklich bewusst rebellieren gegen Gott und gegen Gott leben wollen eigentlich. Und der dritte Grund, und das ist der Hauptgrund, ist um der Person selbst willen. Das Ziel von Gemeindezucht ist immer, die Person zur Umkehr zu bewegen. Dass ihr bewusst wird, wie ernst es ist, wie ernst Sünde ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie gesagt, wir schauen nicht einem Kind zu, wie es sich selbst verstümmelt und tun so, als wäre alles okay, und wir schauen weg. Das ist nicht Liebe. Und so wird diese Person aus dieser schützenden Gemeinschaft, die die Gemeinde ist, entlassen, freigelassen in die Welt hinaus. Paulus sagt, einem solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, dieser sündigen Natur, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Person wird freigegeben, diese Konsequenz ihrer Sünde zu erleben. Aus diesem geistlichen Schutz freigegeben, den die Gemeinde ist. Hey, wenn du nicht wie ein Christ leben willst, dann sollst du dich auch nicht einen Christen nennen dürfen. Das ist ein Widerspruch für dich, hier zu sein. Du hörst nicht auf die Bibel, du hörst nicht auf die Geschwister, du hörst nicht auf die Leiterschaft, du lebst in Rebellion gegen Gott. Weißt du was, wir können hier nichts mehr weiter für dich tun. Wir können dich nicht zwingen zu deinem Heil. Also geh hinaus in die Welt. Lass jetzt Satan wirken, lass ihn an dir arbeiten und dich zerstören. Gott gebraucht sogar Satan für seine Zwecke. Wir lassen die Person eine Zeit lang in der Welt leben, bis sie hoffentlich so abgestoßen ist davon, bis sie gebrochen ist, bis die Konsequenz der Sünde so krass ist, dass das Fleisch zerstört wird und hoffentlich die Person umkehrt und gerettet wird. Das ist das Ziel. Paulus sagt, das Ziel ist, damit der Geist gerettet wird. Damit die Person draufkommt, wie töricht es ist, gegen Gott zu rebellieren. Und dann hoffentlich zurückläuft, so wie der verlorene Sohn zurückgelaufen ist in die Arme des liebenden Vaters. Und gesagt hat, Vater, es ist so viel besser, bei dir zu sein, als da im Schweinetrog rumzulegen in der Welt. Und traurigerweise ist es so, dass manche erst umkehren, wenn sie wirklich am Ende sind. Wenn sie die Konsequenz ihres Handelns so krass ist, dass sie sagen, wenn ich jetzt weitermache, dann überlebe ich es nicht. Dann kommen sie drauf, hey, bei Gott ist es so viel besser, so viel mehr heil, seinen Willen zu tun. Aber selbst wenn es so weit kommt, dass eine Person ganz am Ende ist, ist es immer noch besser, dass das passiert und sie umkehrt, als dass sie irgendwie eine falsche Sicherheit hat und die Seele geht verloren. Wenn jemand bewusst und beharrlich in Sünde lebt, dann können wir nicht sicher sein, ob die Person wirklich bekehrt ist, ob die wirklich gerettet ist. Unser Motiv ist noch immer Liebe, das zu tun, ist Versöhnung. Auch wenn wir die Person zur Züchtigung freigeben müssen, wir tun das mit einem weinenden Herzen. Seht ihr, was Paulus hier sagt im Vers 5? Er sagt, wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Hat uns alle traurig gemacht, dass diese Person sich von Gott abwendet. Dass sie sich selbst verletzt, dass sie sich wehtut. Wir sind betrübt über dieses Leben in Sünde. Was heißt das konkret, wenn Jesus sagt, wir sollen die Person wie einen Zöllner und einen Heiden behandeln? Er sagt, wir sollen sie wie einen Ungläubigen behandeln. Lebt wie ein Ungläubiger. Aber wie sollen wir Menschen behandeln, die Jesus nicht nachfolgen? In Liebe. Er sagt hier nicht, dass wir nicht mehr sprechen sollen mit der Person oder sie ignorieren sollen, wenn sie uns auf der Straße begegnen, dass wir auf die andere Straßenseite laufen und irgendwie, oh, wir haben keine Gemeinschaft. Nein, es ist ja nicht gemeint. Wie sollen wir Menschen behandeln, die Jesus nicht kennen? Erstens, wir sollen für sie beten. Und so glaube ich auch, Gemeindezucht ist ein Commitment zu beten für diese Person, die da dabei ist, sich da draußen zu zerstören durch ihre eigene Sünde. Zu beten, dass Gott diese Blindheit wegnimmt, die immer da ist, und diese Sündenerkenntnis schenkt, ein weiches Herz. Zweite, was wir tun werden, wir werden die Person einladen, umzukehren und ihr das Evangelium erzählen. Wir werden sagen, hey, hör doch auf, dich selbst zu zerstören. Tu Buße. Jesus hat bezahlt für deine Schuld. Schau, der Vater, der liebt dich und er wartet mit offenen Armen. Und das, was auch wir als Gemeinde, als Geschwister, wir warten mit offenen Armen auf dich. Wenn du nur umkehrst von deinem Leben in Sünde. Aber wir dürfen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Gemeindezucht ist auch ein Commitment, den es betrifft, jedes Mal, wenn wir ihn treffen, darauf anzusprechen, auf seine Sünde, um ihm in Liebe einzuladen, Buße zu tun. Also zum Beispiel, wenn er anruft und sagt, hey, gehen wir gemeinsam weg, dann sage ich ja, ich treffe mich gern mit dir, aber lass uns doch über dieses Problem sprechen. Weißt du was, deine Seele, dein geistiges Wohl, das ist mir wichtiger, als dass wir Spaß zusammen haben und das, was wirklich zählt, unter den Teppich kehren, irgendwie ignorieren. Wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Wir können nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn mein Bruder, meine Schwester dabei ist, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Wir sagen, ist kein Problem, komm, lass uns zusammen eine Party feiern oder was immer. Wir können da nicht Einheit demonstrieren. Wir können die Person nicht wie eine Schwester oder wie einen Bruder behandeln. Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir selber nicht verführt werden von der Sünde, von dem Lebensstil, wo der andere drin ist. Ziel ist, diesen abtrünnigen Bruder, diese abtrünnige Schwester zu gewinnen. Und nochmal, wir stimmen alle damit überein, dass es nicht angenehm ist, so zu handeln. Das ist der unangenehmste Teil in unserem Zusammenleben. Es macht nicht Spaß. Aber die Motivation ist Liebe. Motivation ist zu sagen, dein Wohl, das ist mir wichtiger als meine Gefühle. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du dich zerstörst. Und Jesus hat gesagt, wir können in so einer Situation ganz besonders mit seinem Beistand rechnen. Er sagt dort in Matthäus 18, Vers 20, in diesem Kontext von Gemeindezucht, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, um Gemeindezucht zu üben, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn wir Gottes Wort treu sind, wenn wir das tun, was er uns sagt in seinem Wort, dann können wir auch Hoffnung haben, dass es die Frucht trägt, dass diese Person wirklich dazu ermutigt wird, es einzusehen und umzukehren. Und wenn sie umkehrt, dann sollen wir es wieder aufnehmen. Und darum geht es in den letzten paar Versen hier. Wir sind gleich fertig. Es war offensichtlich gut, dass der Paulus gewartet hat mit seinem Besuch, dass er diesen Brief geschrieben hat, weil diese Gemeindezucht in dem Fall hat die erwünschte Frucht gebracht. Der Bruder, der hier mit seiner Stiefmutter zusammenlebte, der hat umgekehrt. Aber die Korinther wären nicht die Korinther, wenn sie in dieser Situation das Richtige getan hätten. Als er in Unzucht gelebt hat mit seiner Stiefmutter, da haben sie tatenlos zugesehen, waren sogar stolz irgendwie auf ihre Toleranz. Und jetzt, wo er umgekehrt ist, waren sie unversöhnlich und haben ihn nicht wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. Und Paulus sagt hier im Vers 6, den Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern sollte, damit der Betreffende nicht etwa durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde und dann irgendwie in Depressionen verfällt. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Wenn so eine Person umkehrt, die braucht unsere besondere Aufmerksamkeit, besondere Fürsorge und Liebe, die wir ihr schenken. Wir sollen sie ermutigen und trösten und Gottes Gnade zusprechen. Fühlen sich meistens verdammt, diese Menschen. Wollen helfen, neues Leben in Jesus zu beginnen. Und auch das wird dann natürlich wieder öffentlich gemacht, wo, dass man sagt, hey, der und der hat Buße getan. Wir haben ihn wieder aufgenommen in unsere Gemeinschaft. Dass alle wissen, komm, lasst uns dem Bruder, der Schwester jetzt in Liebe dienen. Sie wieder aufbauen, sie lieben. Sobald die Person Buße tut, ist das Ziel erreicht. Wir wollen ja nicht für immer irgendwie einen Stempel als Sünder aufdrücken. Nee, wir wollen vergeben, wie unser Vater vergeben hat. Und vergeben heißt, dass wir es nicht entgegenhalten. Dass wir die Person so behandeln, als ob sie es nie getan hätte. Vers 9, denn dazu habe ich euch geschrieben, dass ich eure Bewährung kennenlernte, ob ihr in allem gehorsam seid, ob ihr Gottes Wort gehorcht. Wenn ihr aber etwas vergebt, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Satan verführt uns zuerst und belügt uns, verblendet uns, sagt uns, ha, hey, das macht doch Spaß, Sünde macht doch Spaß, das ist alles kein Problem, das ist okay. Da gibt es auch keine negativen Konsequenzen für dich. Und dann, wenn du die Konsequenzen erlebst und du bist gebrochen und du willst umkehren, dann sagt er, glaubst du nicht wirklich, dass Gott dich annehmen wird, jetzt nachdem du das getan hast? Glaubst du nicht wirklich, dass Gott dich nochmal gebrauchen wird in deinem Leben? Und er verdammt uns. Und manchmal sind unversöhnliche Christen sein Werkzeug in dieser Verdammnis. Und Unversöhnlichkeit und Spaltung ist natürlich eine weitere Strategie von ihm. Auch die ist uns nicht unbekannt. Aber es ist nicht wahr. Gott verdammt keinen Sünder, der zu ihm umkehrt. Denkt an den verlorenen Sohn. Da haben wir das so klar demonstriert. Wir haben den liebenden alten Vater, der wartet mit offenen Armen. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann wissen wir können mit Gottes Segen und mit seiner Liebe und mit seiner Gnade rechnen. Denn die ist in seinem Sohn. In Jesus haben wir das Ja und das Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen Abschnitt heute. Obwohl es eine Sache ist, wo wir lieber nichts hören würden oder was anderes hören würden, Herr, weil es uns herausfordert. Gott, wir sind von Natur aus menschenfürchtig und wir wollen beliebt sein und wir mögen es nicht zu konfrontieren oder zurechtzuweisen. Und doch, Gott, erkennen wir, dass das in manchen Situationen der Weg der Liebe ist. Und das Wegschauen und nichts tun lieblos wäre. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns stärkst, dass du uns Mut gibst. Vielleicht denken einige von uns an konkrete Situationen. Ich bitte für alle Eltern, dass du Mut schenkst. Vertrauen auch in dein Wort, Herr. Wirklich zu erziehen. Nicht irgendwo die Kinder wild wachsen zu lassen, weil wir Angst haben, Dinge zu konfrontieren. Ich bete für uns als Gemeinde, Herr, dass du uns in Liebe hilfst, mit Situationen umzugehen, wo das vielleicht nötig ist. Dass wir als Geschwister einander nicht gleichgültig sind, sondern dass wir füreinander sorgen. Dass wir umeinander besorgt sind, um das Wohl des anderen. Und Herr, du sagst uns, sagst Timotheus, du sagst Titus, dass es Teil ist von unserem Dienst aneinander. Auch dann und wann zu ermahnen und zu ermutigen, auf dem richtigen Weg zu gehen. Weil es der Weg des Heils. Im Wort heilig steckt das Wort Heil drin. Und wir glauben dir, dass Jesus, dass dein Wille, dein Wort der Weg des Heils für uns ist. Und so stärk uns, Herr, als Geschwister, als Eltern, als Gemeindeleiter. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.